Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad Radio für den Rest. Im Folgenden stehen Leute in Rede, deren Dasein manchem die Sprache verschlägt. In einschlägigen Texten, vorgeführt als Fabeltiere resignierender Sozialkritik, blieben ihre Lebenszusammenhänge selbst jenen weitgehend verborgen, die sich anscheinend um ihre wissenschaftliche Erforschung bemühten. Den empfindlichen Nasen bürgerlicher Wissenschaft erwies sich das strenge Aroma der Armut allemal als unverträglich, indes nicht belastend genug, um schlicht zu kapitulieren und die Armutsbevölkerung jenem öffentlichen Vergessen zu überlassen, dem sie in Deutschland jahrzehntelang ausgeliefert war. Stattdessen wird die faktische Kapitulation überspielt durch die beständige Anwendung untauglicher Begriffe. Zur Vermeidung klassenanalytischer Kategorien leistet die Sprechblase der Randgruppen noch immer gute Dienste. Begrifflich unentfaltet fängt sie das Unbegriffene in leeren Worten, deren Verwendung allenfalls die Reproduktion ihrer Benutzer garantiert, die der Benutzten jedoch mitnichten beeinflusst. Stehen also Leute in Rede, die zwar die Anwendung pseudowissenschaftlicher Kategorien deutlich forcierten, darüber hinaus jedoch zu nichts zu gebrauchen waren. Zu Zeiten des großen Proletkults enttäuschten sie die Erwartung, dass Armut aufsässig mache, und erwiesen sich als untauglich gegenüber sämtlichen Versuchen, sie als Muskelverstärkung der Studentenbewegung zu verheizen. Der organisierten Arbeiterbewegung entlockten die Gerüche des nun scheinbar überwundenen Elends, des ursprünglich eigenen, auch keine heimatlichen Gefühle, sondern allenfalls misstrauisches Naserümpfen. Mit den Klassikern im Hinterkopf, den Ungelesenen und folglich Unverstandenen, wurde die Armutsbevölkerung dem lumpenproletarischen Vorurteil unterworfen, das die Arbeiterbewegung seit den Tagen von Otto Rühle geduldig begleitet. Die Verelendung von einzelnen Fraktionen der Arbeiterklasse wurde von deren politischen und gewerkschaftlichen Organisationen kaum als eigenes Problem begriffen und in die Hand genommen. Stattdessen macht sich noch immer angstvolle Distanzierung breit, die die Armutsbevölkerung zu einer Domäne der Sozialarbeit werden ließ, deren Reaktion über fassungsloses Erschrecken nur selten hinauskommt. Und so dient das sogenannte Unterschichtenfernsehen heute doch auch dazu, bereits erwähnte Fabeltiere, die einem bisweilen bei Aldi begegnen, in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, der vielen so fremd ist wie die Serengeti, die auch nicht sterben darf. I don't wanna do you no harm.
Das wilde Viertel in Leipzig. Eine Sozialreportage von Hermann Semmig aus dem Jahr 1847. Es war im Oktober 1845, als ich in die Triersche Zeitung folgenden Bericht schrieb. Alles, was unsere gesellschaftlichen Zustände charakterisiert, findet sich auch in Leipzig vor, freilich nur erst im Keim und unentwickelt, nur in geringem Maße, aber es ist doch da und kann an Intensivität und Ausdehnung ebenso werden wie anderswo, zumal wenn die jetzige Ausdehnung Leipzigs in Geschäften und im Raum so fortschreitet. Aber die alte Leipziger Sorglosigkeit, die sich zu dem glücklichen Leichtsinn des Wiener Lebens freilich verhält wie der Mond zur Sonne, bewährt sich auch hier. Die Gewalt des Kapitals, der Pauperismus, die Demoralisation nimmt immer mehr überhand. Eine üble Unsitte von noch übleren Folgen ist das halbjährliche oder gar jährliche Bezahlen der Rechnungen von Handwerkern. Da dies nur die Wohlhabenden aushalten können, indem sie entweder ihre Auslagen bar bezahlen oder doch eher Kredit erhalten, werden die kleinen Handwerker ruiniert. Und nicht genug, dass die Rechnungen spät bezahlt werden, so machen die Herrschaften auch noch von denselben Abzüge, da ihnen die durch die Länge der Arbeit natürlich gewachsene Summe meist zu hoch vorkommt. In Leipzig findet sich ferner, was Engels von den englischen Fabrikstädten rügt, dass sich nämlich Zimmermann und Maurer vereinigen, um Baupläne zu kaufen und mit Häusern zu bedecken, nur in veränderter Weise. Man baut weniger aus eigenem Bedürfnis als auf Risiko, in Hoffnung reichen Mietzinses, Häuser, aber weniger für die Armen als vielmehr, und zwar um des hohen Zinses willen, für reiche Familien. Da diese Baue meist von Maurern ohne genügende Fonds auf Kredit, das Kapital bleibt ja im Hause, geht also nicht verloren, unternommen werden, so entstehen dadurch plötzlich reiche Grundbesitzer gegenüber einer sich immer mehrenden Zahl von arbeitenden Familien. Was die Letzteren betrifft, so hat Leipzig schon lange sein wildes Viertel, worin Schmutz, Auflehnung gegen die soziale Ordnung, Prostitution und so weiter reichlich wuchern. Es hat in demselben auch sein Logierhaus, worin völlig Obdachlose für ein billiges übernachten können, was die Proletarier in scherzhaftem Pathos den Rittersaal nennen. Aber das Schlimmste ist, dass das Charakteristische dieses wilden Viertels, das auch hier etwas beiseite liegt, abwärts von der eigentlichen Stadt, damit die vornehmen Städter mit diesem Anblick verschont bleiben, sich jetzt über den ursprünglichen Raum ausdehnt. Unter den hiesigen Proletariern nehmen einen Hauptrang die Zigarrenarbeiter ein. Der weibliche Teil derselben ist wohl ohne Ausnahme prostituiert und sittlich verderbt. Der männliche Teil, meist junge Burschen, zeichnet sich durch einen wilden Hang zu Tumulten und eine oft verbrecherische Verwegenheit aus. Sie kennen ihre Zahl und Bösartigkeit, die bei oft geringen Streitigkeiten, wie in dieser Messe Michaelis 1845 zwischen vier Studenten und wohl ebenso vielen Zigarrenarbeitern, die plötzlich einen Zuwachs von 30 bis 40 Kameraden hatten, mit fast italienischer Tücke zum Messer greift, das sie als ihr Instrument in der Fabrik stets bei sich haben, und unterstützen sich daher durch zahlreichen Anhang.
Know who you are, know where you're going to. Just take a look at the things that make up a good living. Tired of your socks, trying your father's on. Run round the world taking all that you want, you're not bothered. Know where you are, where you're going to. Ain't your babe sing a song? Maybe you're wrong, finding a new way out, trying to work out a way to include one another. Think what you are, think where you're going to. A singer song to make out that you're playing is easy. You're going to. Read a new book. Finish the other one. Right from the start, try and work out the finishing answer.
Als dieser Bericht im Leipziger Museum gelesen wurde, hörte ich darüber Äußerungen wie übertrieben oder nein, so ist's bei uns nicht. Die Männer aber, die diese Äußerungen taten, hatten sich nicht persönlich von der Wahrheit überzeugt, waren nie so unmittelbar mit den oben besprochenen Erscheinungen in Berührung gekommen, dass sie ein gültiges Urteil hätten fällen können. Es ist so. Ich habe mich seitdem mehr unterrichtet, ich spreche aus eigener Anschauung. Ich bin mit jungen Leuten verkehrt, die in diesem Viertel aufgewachsen sind oder doch länger darin gewohnt haben. Ich habe mit wirklichen Einwohnern dieses Stadtteils gesprochen. Ich habe mir auch von Ärzten desselben Mitteilungen machen lassen. Es ist eher noch schlimmer. Ihr seht es nur nicht. Ganz natürlich, wenn man vom Peterstor auf der Promenade zum Augusteum hingeht, so wird die Aussicht von der inneren Stadt abwärts durch hohe, schöne Gebäude begrenzt. Und der imposante Anblick derselben lässt in dem Zuschauer einen guten Eindruck zurück von dem herrlichen Leipzig. Aber hinter diesen hohen Gebäuden versteckt liegt ein anderes Leipzig, von schmutzigem, krankem oder auch verwildertem Aussehen. Denn es ist überall so, die schlechten Viertel werden immer abseits gebaut, damit man ihren ekelhaften Anblick nicht stets vor Augen hat. Ich spreche hier nicht von dem Freudengässchen auf der rechten Seite des Königsplatzes. Das ist schon zu gewöhnlich worden, als dass seine Schilderung noch Interesse erwecken könnte. Ich könnte auch von hier manches erzählen, was sich die vornehmen, tugendhaften Frauen innerhalb der Stadt nicht träumen lassen. Wahrlich, wollte man ganz ins Einzelne gehen, ihr sittsamen Mädchen und Frauen, die ihr jetzt vor diesen verworfenen Geschöpfen ausspeit, ihr würdet von Mitleid ergriffen werden, denn sie sind unglücklicher als schlecht. Nur einiges zur Andeutung. Eines Abends war ein großer Auflauf in diesem Gässchen. Ich ging hinzu. Ein Mädchen, das von seinen Wirten misshandelt worden war, hatte sich in die Pleiße stürzen wollen. Es war nicht die Misshandlung, die sie dazu trieb. Es war das plötzlich durch die Misshandlung erweckte Bewusstsein über ihre elende Lage. Sie war in einer fremden Universitätsstadt Dienstmädchen gewesen. Studenten, die nach ihr lüstern waren, hatten ihre Reize mit Gewalt genießen wollen. Sie wehrte sich und brach dabei den Arm. Der Arzt, der sie heilte und dabei mit ihr vertraut ward, verführte sie. Sie ward schwanger. Allein, ohne Angehörige oder doch von diesen verlassen, verstoßen von der Gesellschaft, fand sie nur Aufnahme in einem Bordell. Der Schmerz, der sie an jenem Abend befiel und der sich in einer an Wahnsinn grenzenden Aufregung kundgab, war herzzerschneidend. Das sind nur Augenblicke, die bald von neuen Orgien verdrängt werden, aber es sind fürchterliche Augenblicke. Würden sie länger dauern, sie würden diese armen Herzen zermalmen. Diese Mädchen werden bei den verschiedenen Wirten als Dienstmädchen eingeschrieben. Um den Betrug nicht zu augenscheinlich zu machen, lässt der Wirt die übrigen bei anderen, meist armen Leuten einschreiben, die gar kein Dienstmädchen brauchen und für diese Hingebung ihres Namens eine kleine Geldsumme erhalten. Ein solcher Wirt bereichert sich nun förmlich auf Kosten der Mädchen. Zum Beispiel dürfen dieselben sich nirgends ihre Kleider machen lassen als beim Wirt, das heißt auf dessen Rechnung. Natürlich setzt ihnen derselbe einen enormen Betrag an, so wie er sich auch Kost und Logis honett von ihnen bezahlen lässt. Der übrige Gewinn der Mädchen ist dann so gering, dass sie, nachdem sich der Wirt durch sie bereichert hat, meist mit Schulden das Bordell verlassen. Ja, in dem einen soll sogar die Wirtin keine Rücksicht auf etwaige Krankheiten ihrer Mädchen nehmen, um so viel Gewinn als möglich von ihnen zu ziehen. Aber dieser Stadtteil gehört noch sozusagen zur sozialen Ordnung.
Future brings. I'm sadly alone, and when I'm all on my own, my brain begins to moan. She cleanses, asks me for my name and address. I stumble for thought at his simple request. I remember it.
Das Prostitutionswesen hat sich längst über die ganze Stadt ausgedehnt. Die innere Stadt, das sogenannte wilde Viertel, die übrigen Vorstädte, alle haben sie Bordelle. Dazu die öffentlichen Freudenmädchen, die des Abends auf den Fang ausgehen und von denen viele reich oder doch angenehm eingerichtete Privatwohnungen haben. Man kann die Leipziger Freudenmädchen einteilen in solche, die in festen Bordells wohnen, in solche, die ihre eigenen Wohnungen haben, andere, die sogenannte Absteigequartiere benutzen, Es gibt nämlich Leute, die ihre Wohnungen oder Häuser denselben gegen Entschädigung zur Verfügung stellen, in die Straßen und Alleen dirnen, diese haben stets ihren Liebsten bei sich, in ihrer Kunstsprache Louis genannt, mit denen sie sonst leben, die sie sogar ziemlich ernähren, damit sie von ihnen bei ihren nächtlichen Ausgängen gegen Misshandlungen oder Zahlungsbetrügereien geschützt werden. In die Verheirateten, die dies Gewerbe mit Bewilligung ihres Mannes treiben, es ist vorgekommen, dass ein Mann ein Freudenmädchen geheiratet hat, um sich von ihr nähren zu lassen, und endlich in Arbeiterhuren. Dass die Zigarrenarbeiterinnen zum großen Teil prostituiert sind, habe ich schon erwähnt. Zu der letzten Klasse gehören aber besonders die Wollarbeiterinnen, deren es in Leipzig an 300 gibt. Die Mehrzahl derselben betreibt die Prostitution aus Trunksucht, Putzsucht, Faulheit. Viele lassen sich auf der Polizei als Arbeiterinnen einschreiben, ohne wirklich zu arbeiten. Den Tag über faulenzend suchen sie abends ihren Verdienst, den sie dann mit ihrem Louis vertrinken. Von Zeit zu Zeit nur besuchen sie des Scheines wegen den Wollboden. Die Polizei wird bei der strengsten Aufsicht getäuscht. Viele dieser Dirnen, zum Beispiel durchschlendern die Alleen oder Straßen in Dienstmädchenkleidung, einen Korb an der Hand, um einen Vorwand des Umherlaufens zu haben. So verschieden die Klasse dieser Mädchen ist, so verschieden auch ihr Alter. Vom 14. bis 50. Jahr, 56. Lebensjahre laufen sie herum. Die Alten machen später die Lehrmeister bei den Jüngeren, sie unterstützen sie mit Rat, Kleidern, Logis. Natürlich haben sie ihren Profit dabei. Sie haben untereinander ihre Kunstsprache und für die Angesehensten unter sich gewisse Kriegsnamen. Fast alle sind trunksüchtig, aber auch äußerst gutmütig. Eine ward mir als sehr wohltätig geschildert. Sie hatte großen Gewinn, aber alles teilte sie mit ihren Wirtsleuten, die in der bittersten Not waren, mit den Worten: Den Bettel verdiene ich bald wieder. Eine eigentümliche Menschenklasse sind diese Louis. Faul, trunk und spielsüchtig liegen sie den Tag über in den Kneipen. Von ihrer Begleitung der Dirnen zurückgekehrt, durchsaufen und durchspielen sie die halbe Nacht. Wenn dann der Wirt merkt, dass ihnen und den Huren Geld ausgeht, wirft er sie vor die Türe, falls er sie nicht aus Mitleid des Nachts behält. Zuweilen überfällt diese Menschen tiefe Reue, aber die Gewohnheit und Not, die Unkenntnis von Gewerben, treibt sie zur alten Lebensweise zurück. Man muss besonders in der Messe spätabends die Ulrichsgasse besuchen. Dann sieht man diese Dirnen mit ihren Beschützern aus den Pennen trunken heraustaumeln. Ein wüster Anblick. Ich kannte einen jungen Arzt, der in diesem Viertel die Krankenpflege hatte. Mit ihm bin ich zuweilen noch spät in den Kneipen gewesen. Ich habe Szenen erlebt, die durch den Ekel, den sie erregten, an französische Sozialromane, ja, an Eugène Sue erinnern. Louis Otto sagte einmal, die Bildung hat in Sachsen auch die Massen durchdrungen. Sie irrt sich.
Der historische Rückblick ist ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Rundfunkprogrammes mit kulturellem und politischem Anspruch. Natürlich geben wir uns dabei nicht mit Trivialitäten ab, sondern nur mit Revolution.
Heute vor vielen, vielen Jahren. 17 Grad, Kalenderblatt.
Menschenmassen versammeln sich in den Straßen der Stadt und fordern den Sturz der Regierung. Istanbul, vor 283 Jahren. Handwerker und Händler begehren auf gegen schwierige wirtschaftliche Verhältnisse und luxuriöse Bauprojekte der osmanischen Elite. Das Militär ist verärgert wegen drohender Reformen und einer peinlichen Niederlage gegen die persische Armee. Die religiösen Würdenträger fürchten sich vor westlichen kulturellen Einflüssen. Es kommt viel zusammen im Jahr 1730. Unter der Führung von Patrone Halil, eines ehemaligen Militärangehörigen albanischer Herkunft aus Makedonien, also ein Landsmann von Mutter Teresa, der mittlerweile als Badewärter arbeitet, wird der Großvisier abgesetzt und getötet. Später muss auch der Sultan abdanken und wird durch seinen Bruder ersetzt. Rebellen erhalten wichtige Regierungsposten. Tiefgreifende Änderungen bleiben aus. Die öffentliche Sympathie nimmt ab. Nach 2 Monaten kehrt die alte Elite an die Macht zurück und nimmt blutige Rache. Patrone Halil und ca. 7000 Aufständische sollen hingerichtet worden sein. Was bleibt, ist ein neuer Sultan, ein neuer Großvisier und die Ruinen etlicher zerstörter Prunkbauten. Dauer überschaubar. Auswirkungen überschaubar. Gebiet überschaubar. Wirkungsdauer überschaubar. Opfer über 7000. Fazit, naja.
Put me in your
Der Hauptherd der vulgären Prostitution ist das Wilde Viertel, jener Stadtteil, den die Front der Gebäude vom Hotel de Prusse bis nahe zur Königstraße den Spaziergängern der Promenade verbirgt und der besonders seit dem Kriege entstanden ist. Hier war früher eine Sandwüste, die erst vor kurzem zum Johannistale umgewandelt wurde. In dieser Sandhöhle, der Sandgasse, siedelten sich die Armen an, die sich aus Scham vor der vornehmen Stadt zurückzogen. Einer der ältesten Teile des Wilden Viertels sind die sogenannten Sieben Häuser, hart an der Stadtmauer, aus denen noch jetzt arme Kinder in den Restaurationen der Stadt umherziehen, Pfefferkuchen und Blumen verkaufend. Das enge Gässchen, das quer zwischen Ulrichsgasse und Holzgasse, früher Sandgasse, läuft, bezeichnet das alte Stadttor. Was darüber angewachsen ist, ist nach dem Kriege entstanden. Dieser Stadtteil gilt für verrufen, schon ihn zu betreten, für unnobel. Ich habe eine gebildete Dame, die arme Verwandte aus ihrer Familie da selbst wohnend hatte, fragen hören: Ist es denn auch anständig, dort hinauszugehen? Ja, der Städter macht einen Unterschied zwischen der inneren Stadt und dieser Vorstadt, als sei diese in einem Gegensatz zu jener. Noch mehr dieser Vorstädter fühlen sich als Gegensatz zu den gebildeteren, feineren Städtern, sie bilden Opposition gegen dieselben, sie fangen an, sich als Volk zu erkennen, als jene niedere Menschenschicht, die der Niederschlag unseres Verkehrs ist, wie die Vogtländer in Berlin. Es klingt vielleicht scherzhaft, wenn ich erwähne, dass sich dieselben, die freien Schweizer, ihren Stadtteil die Schweiz nennen, aber in dieser ironischen Benennung liegt ein tiefer Trotz gegen die bestehende Ordnung ausgesprochen. Sie leben unbekümmert um Sitte und Polizei. Bei dem Brande des Hotels de Pologne hatte ein Bürger über einen Unglücksfall geäußert: Es sind ja nur Arbeiter. Den Tag darauf ging ich zufällig durch die Ulrichsgasse. Es standen Weiber auf der Gasse, schimpfend auf die Verhöhnung der Arbeiter durch den Bürger. In ihrem Ausdruck lag etwas wie Selbstbewusstsein der Stadt gegenüber. »Ein anderes Mal lasst's brennen«, sagten andere. »Wir wollen unser Leben den Reichen zu Gefallen nicht preisgeben.« Dass sie wirklich außerhalb der Denkweise der gebildeteren Klasse stehen, zeigt folgender Zug. Sie betrachten die Freudenmädchen nicht etwa als den Auswurf und Abhub der bürgerlichen Gesellschaft, sondern als Teile des armen Volkes, das sich im Trotze gegen die es bewältigenden Reichen so gut zu ernähren sucht, als es geht, als Mitglied ihrer Klasse, die mit ihnen gleichmäßig unterdrückt und gleichmäßig berechtigt sind. Der Mann, von dem ich dies hörte, als ich mich bei ihm nach den Schützern der Alleedirnen erkundigte, war völlig in Entrüstung über die schlechten Herren, die den armen Mädchen ihren Gewinn verweigerten. Er betrachtete dies Gewerbe als einen ebenso rechtlichen Erwerbszweig wie die anderen.
Once kept in a stable, snug and warm. But now he's growing old, in open fields he's forced to go. He often stands in hail, rain, freeze and snow. He's certain that his master doesn't mean him any harm.
Dapple Rose, he doesn't want you anymore. Does decay. One night he heard his master frown and say, no poor old bones could stand this life of mine.
Dapple hardly eats at all. He lives on sprouts that grow behind the wall. I doubt if he'll be lucky to last another day.
Viertel wuchert die Armut in ihrer schmutzigsten Gestalt. Ich hatte einst für einen kranken Freund, bei dessen Vixier etwas zu bestellen, der in der Ulrichsgasse wohnte. Seine Wohnung war ein Loch, unreinlich, mit schauderhaftem Dunst erfüllt, eng, und doch wohnten darin Mann und Frau mit 3 Kindern. Die Überfüllung der kleinsten Löcher, Stuben genannt, mit Personen, ja wohl selbst Familien, ist häufig. Verheiratete, die selbst kaum Raum für sich haben, nehmen noch Schlafburschen an. Von einem solchen wurde mir erzählt, dass er auf den Dielen schlafe. Manche Wohnungen sind eigentlich Ställe. Durch eine Parterrestube geht die Gosse mit einem Brette überdeckt. Der oben genannte Arzt erzählte mir von einer kranken Frau, die er besucht habe. Sie hatte bloß ein Bett. Ihre 3 Kinder mussten daher bei der siechen Mutter liegen. Die Einrichtung dieser Leute ist bei der Benutzung des Kleinsten zuweilen so barock, dass man lachen möchte, wenn nicht die Umgebung zu ernst stimmte. Dazu kommen noch Leute, die eigentlich gar nicht wohnen. Ich sprach oben von dem Logierhaus, der Rittersaal genannt. Hier hatte alles untereinander auf Stroh gelegen, Männer und Weiber meist oder doch viele betrunken. Er existiert nicht mehr. Die Polizei hat ihn aufgehoben, aber die Obdachlosen hat sie nicht aufheben können, und da der Konzentrationspunkt aufgehört hat, so zerstreuen sie sich, wohin es geht. Aber wir tun ja so viel für die Armen. Wir haben in das wilde Viertel eine Armenbrotbäckerei gelegt, sagen die Städter. Ich sage euch, diese Armen wissen es recht wohl, dass die jetzige Armenpflege nur in vereinzelten Wohltaten besteht, die nur lindern, nicht total helfen können. Hinter dem Rücken der Armenpfleger fallen noch Schimpfworte von den unterstützten Armen. Die Letzteren fühlen es schamvoll drückend, dass sie, um Unterstützung zu erhalten, freundlich und höflich dankbar tun müssen. Aber wenn sie Verdienst suchen wollen, so können sie ja in die Arbeitsnachweisungsanstalt gehen, höre ich mir einwenden. Oh, ihr weisen Nationalökonomen, könnt ihr nur einmal diese Armen über euer Institut sprechen hören, wie sie nicht klagen, sondern zürnen über diese saumselige und heuchlerische Fürsorge. Wenn man hinkommt und Arbeit sucht, da heißt's, es ist jetzt nichts da, kommen Sie in 8 Tagen wieder, und in 8 Tagen heißt's wieder so, aber wir armen Leute können nicht ganze Tage auf Arbeit warten. Bei uns ist jede Stunde gezählt, so sprechen die Arbeiter. Ein anderer sagte mir geradezu, die Anstalt wäre bloß den Reichen nützlich, die nun gleich Arbeiter hätten, wenn sie welche brauchten. Dass in den oben geschilderten Wohnungen nicht Wohlstand zu suchen sei, ist natürlich. 2 Züge mögen die Not charakterisieren, die hier zuweilen herrscht. Ein Mann trat sich absichtlich einen Scherben in den Fuß, um während des Winters in dem Krankenhospital Zuflucht zu finden. In gleicher Absicht ging ein junger Mensch, ein Louis, zu einem arg verrufenen Weibe, um bei ihr sich eine venerische Krankheit zu holen. Auf solche verzweifelte Mittel kann man nur in einer verzweifelten Umgebung fallen.
Well, all right, everybody. Let your head down. feet, clap your hands, slap your feet. Get down, get with it. I said I'll get down.
Armut geht immer Hand in Hand mit dem Verbrechen. Angriffe auf das Eigentum und Tumulte sind diejenigen, die vorzüglich hier wuchern. Es gibt Familien, die wegen Erblichkeit des Verbrechens renommiert sind. Eine Hure ward mir derart genannt, dass ihrem Familiennamen das Wort Mause vorgesetzt ward. Sie war auf dem Zuchthause geboren worden. Ein Mann war im Zuchthause geboren und gestorben. Wollt ihr noch diese Gesunkenen verdammen, die unschuldig geboren, doch von Kindheit auf die Atmosphäre des Verbrechens atmen? Wahrlich, das ist Zuchthaussamen im eigentlichen Sinne des Wortes, ein ununterbrochener Kreislauf des Verbrechens. Aber das moralische Verderben zeigt sich besonders darin, dass diese steten Unruhestifter nicht einmal unter sich Treue halten. Die am meisten Gravierten machen zugleich die Angeber bei der Polizei. Heute hilft derjenige einen anderen mit Arretieren, mit dem er gestern zugleich selbst von der Polizei verfolgt wurde. Zwei Klassen, meist von jungen Leuten, haben eine charakteristische Färbung. Das sind erstens die schon geschilderten Zigarrenarbeiter. Als nämlich seit 1830 das Verbot des öffentlichen Rauchens aufgehoben ward und ein größerer Verbrauch von Zigarren eintrat, wurden Hamburger und Bremer Arbeiter hergezogen, um die Zigarrenfabrikation einzuführen oder doch besser einzurichten. Durch diese ward auch der wilde, gewalttätige Sinn unter diese Arbeiterklasse gebracht. Mehr leichtsinnig als roh sind die Koloristen. Die sind meistens solche, die zu arm oder auch zu träge waren, ein Handwerk zu lernen und von Jugend auf das Kolorieren betrieben, bei welcher leichten Arbeit sie ihr freier Herr sein können, wie sie sich ausdrücken. Zuweilen betreiben sie ein Handwerk und ergreifen das Kolorieren nur dann, wenn jenes stockt. Manche der angedeuteten Erscheinungen sind nur sporadische, von Zeit zu Zeit wiederkehrende, aber sie sind da und sind jetzt häufiger da. Das Schlimmste ist, dass diese schlimmen Zustände noch die glücklichern und leichtern sind, weil sie mit einer ungenierten Offenheit zur Schau getragen werden, die oft den inneren Schmerz betäubt oder über ihn täuscht. Das bitterste Leiden der Armut ist in der eigentlichen Stadt zu finden, darum so sehr bitter, weil es umgeben ist von Reichtum und Wohlstand und sich schämt, offen aufzutreten. Die verschämte Armut ist die unglücklichste. Die kleinen Handwerker leiden oft mehr als diejenigen, die ihr Elend nicht verhüllen, weil es nicht mehr zu verhüllen ist. Sie suchen immer noch vorzukommen in dem Strudel von Luxus und Geschäften um sie herum. Sie bringen schmerzliche Opfer und haben doch keinen Gewinn, als dass sie sich selbst aufreiben. Mit der immer größeren Ausdehnung Leipzigs macht sein alter, gediegener Wohlstand einem oberflächlichen Luxusplatz. Was ich hier gegeben habe, sind nackte Tatsachen, die ich im zweiten Hefte meiner sächsischen Zustände weiter auszuführen hoffe. We'll be right back.